Der Mai, der ist ja schon fast vorbei und in diesem Monat haben wir hier im Brand 1 Podcast ja intensiv auf den Arbeitsmarkt geschaut. Unser Fokus ist in allen bisherigen Gesprächen die Zukunft des Wirtschaftens und die positive Perspektive auf Veränderung gewesen. Das wird natürlich auch heute in unserer Abschlussepisode des Schwerpunkts so sein. Ich bin Christian Bollert, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und dann lasst uns doch noch einmal eintauchen in die Welt des Arbeitsmarkts.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
In der öffentlichen Debatte zur Zukunft der Wirtschaft spielen neben technologischen Veränderungen wie künstlicher Intelligenz oder klimaneutralen Technologien vor allem zwei Gruppen eine zentrale Rolle. Gründerinnen und Gründer als risikoaffine Leute, die die angesprochenen technologischen Trends, aber eben auch gesellschaftliche Entwicklungen aufgreifen und daraus dann erfolgreiche Unternehmen bauen. Und außerdem wird gerade im Rahmen des mittlerweile ja ziemlich offensichtlichen Fachkräftemangels viel über die Rolle von Migrantinnen und Migranten diskutiert. Die Hoffnung, sie können neue Einflüsse und Impulse in den Arbeitsmarkt und auch in die Gesellschaft bringen. Eher selten wird beides kombiniert, also Migrantinnen und Migranten als Gründerinnen und Gründer. Der in der Türkei geborene BioNTech-Gründer Ugur Şahin ist ein seltenes positives Beispiel. Schauen wir uns das also mal genauer an. Mitte diesen Monats ist der Migrant Founders Monitor veröffentlicht worden. Beauftragt haben ihn die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung und der Start-up-Verband. Annette Witte ist Geschäftsführerin der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und ich freue mich, dass wir in dieser Episode gemeinsam über die Erkenntnisse sprechen können und sage hallo und herzlich willkommen, Frau Witte.
Ja, hallo, vielen Dank.
Wenn man die internationalen Entwicklungen der letzten Wochen und Monate so verfolgt, dann kann man ja fast den Eindruck bekommen, dass Diversität und Migration heute für Unternehmen kaum noch wichtig sind. Ihr Bericht deutet aber in eine ganz andere Richtung, oder?
Ja, absolut. Ich glaube, man darf sich da auch nicht verunsichern lassen, insbesondere natürlich von der Rhetorik eines Donald Trump. Diversität, neue Ideen, andere Perspektiven bleibt für jede Wirtschaft, die sich innovativ nach vorne entwickeln will, weiterhin wichtig. Und es kann natürlich sein, dass es an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen Übertreibung, Überzeichnung, wie auch immer geht. Aber ich glaube, das Grundprinzip, dass diverse Teams besser arbeiten, dass Wirtschaft vorankommt, wenn auch Migranten Teil dieser Wirtschaft sind, ich glaube, an der Erkenntnis führt kein Weg dran vorbei. Und das hat unser Migrant Founders Monitor auch gezeigt.
Und es macht Ihnen auch keine Sorgen, dass da große Unternehmen wie SAP oder so zumindest in der Öffentlichkeit zurückrudern?
Also mir persönlich macht das schon Sorgen, weil ich, geht ja nicht nur um Migranten, geht auch um Frauen, um andere Themen von mehr Fairness, mehr Gleichberechtigung, anderen Perspektiven, mehr Diversität. Es macht mir schon Sorgen. Ich habe das allerdings bisher auch eher so verstanden, dass diese Unternehmen das eben auch aus vielleicht Policy-Gründen machen oder auch, weil sie vielleicht eigene Überzeichnungen zurückdrehen wollen, aber nicht, weil sie nicht an die Grundthese weiterhin glauben, dass sie natürlich auch Menschen aus aller Welt brauchen, um ihre Geschäfte voranzutreiben.
Dann schauen wir doch vielleicht wirklich noch mal ein bisschen genauer hin. Wenn man in Ihren Report reinschaut, dann sieht man, dass der Anteil der Gründerinnen und Gründer mittlerweile ungefähr, ich sag's mal ganz grob vereinfacht, so Pi mal Daumen dem Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund in der Gesamtbevölkerung auch entspricht. Das bedeutet aber laut des Berichts auch nicht, dass wir es wirklich mit Chancengleichheit zu tun haben. Warum?
Naja, das zeigt unser Bericht ja auch, dass Deutschland generell beim Thema Gründungen natürlich hinterherhängt. Das hat sehr, sehr unterschiedliche Gründe. Es gibt so Hard Facts wie viel Bürokratie, viel Glauben an Paper, was Berufsabschlüsse, Studienabschlüsse und so weiter betrifft. Generell eine Gesellschaft, die nicht mehr besonders risiko- oder innovationsaffin ist, kann an der demografischen Struktur liegen, wobei ich immer eigentlich das Gefühl hatte, it's not age, it's attitude. Also vielleicht ist es auch eher so ein gesamtgesellschaftliches Pessimismusphänomen, dass die Gesellschaft nicht mehr so positiv in Sachen Zukunft schaut. Und wenn man gründen will, dann braucht man natürlich ein Modell für die Zukunft. Da meine ich jetzt gar nicht das Dienstleistungsgeschäft, aber ich glaube, man braucht einfach sehr viel Optimismus, um sich als Gründer dann durchzusetzen.
Was ich bei Ihnen besonders spannend finde, persönlich muss ich sagen, ist Stichwort Zukunft und Stichwort Perspektive, dass die Akademisierung und die Hochschulen eine ziemlich zentrale Rolle spielen offensichtlich fürs Gründen.
Ja, das gilt für die migrantischen Gründer, die Migrant Founders, aber es gilt auch für die normalen Gründer, die natürlich häufig aus den sehr technologieaffinen, auch technischen Universitäten kommen, wo sich häufig so ein ganz günstiges Start-up-Ökozentrum um diese Universitäten herum entwickelt. Das ist ja auch ehrlich gesagt nicht verwunderlich, ist in anderen Ländern auch so, dass dort, wo besonders begabte junge Menschen zusammenkommen, sich dann einfach Ideen entwickeln in der Garage, auf dem Unicampus, die dann vielleicht tatsächlich eine Zukunft haben, mit auch erfolgreich zu sein.
Das ist ja auch ganz interessant, ne? Also wenn es um Patente geht, dann ist Deutschland überhaupt gar nicht problematisch, sondern es geht eher dann problematisch los, diese Patente auch raus aus den Hochschulen wirklich in die Unternehmen zu bekommen.
Ja, das stimmt. Das liegt aber natürlich auch einfach daran, dass in Deutschland die Start-up-Finanzierung generell ein bisschen problematisch ist. Das liegt an rechtlichen Rahmenbedingungen. Es liegt einfach daran, dass hier natürlich die gesetzliche Rentenversicherung für viele das wichtigste Instrument der Altersvorsorge sind, dass eben so große Pensionskassen, große Staatsfonds, große Kapitalsammelstellen in Deutschland einfach fehlen oder eben nicht berechtigt sind, in Start-ups entsprechend zu investieren. Und die Ampel hatte ja mit der Idee der Aktienrente, die auch maßgeblich natürlich eine FDP-Idee ist, eigentlich schon auch den Versuch gestartet, in Deutschland Kapital zu sammeln, was natürlich dann auch mit Blick auf zukunftsfähige Technologien entsprechend angelegt werden kann, weil Patent ist gut und schön, aber wenn es weder den kulturellen Wunsch noch das entsprechende Kapital gibt, daraus auch wirklich ein Geschäft zu machen, dann werden wir eben auch dabei verharren. Und die Entwicklung aus der Vergangenheit vom MP3-Player mal angefangen, die zeigen ja, dass viele erfolgreiche deutsche Start-ups dann am Ende irgendwann tatsächlich Deutschland auch verlassen müssen, weil sie nicht mehr weiter wachsen können.
Also Sie sehen gerade in dieser, ich sag mal, Nutzung von Patenten tatsächlich auch ein großes Problem.
Ja, ich glaube, also man muss natürlich immer schauen, um welche Patente geht es da, in welcher Branche sind die unterwegs. Aber wir machen es uns natürlich an vielen Stellen auch nicht einfach, wenn Sie mit Ugo Sahin auch gesprochen haben, die ja eine neue Art von Technologie zur Impfstoffherstellung oder auch zur Krebsbehandlung entwickelt haben. Wenn Sie in Deutschland auf irgendetwas Gen oder Gentechnik oder gentechnisch verändert draufschreiben, dann entstehen sofort wahnsinnige Widerstände gegen das Produkt und gegen die Erfindung. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass manche Gründer sich am Ende nach einer gewissen Wachstumsphase dann vielleicht doch andere Regionen der Welt suchen, um weiter zu wachsen.
Annette Witte von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM. Und wir sprechen natürlich noch weiter über Gründerinnen und Gründer mit Migrationshintergrund, insbesondere auch über Vorteile und Nachteile der deutschen Wissenschaft und Wirtschaft. Frau Witte, wir haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen, Ihren Bericht. Was ich persönlich sehr interessant finde, ist, dass Sie auch sich so ein bisschen angeguckt haben, wie die Selbsteinschätzung der Migrantinnen in Deutschland da aussieht. Vor allem in Sachen Resilienz und Risikobereitschaft ist es so, dass da besonders viele sagen, das ist eine Stärke von mir. Und das unterscheidet sich auch ziemlich stark vom, ich sag mal, Bevölkerungsdurchschnitt. Wie erklären Sie sich das?
Vielleicht muss man da nochmal einen Schritt zurückgehen und schauen, welche migrantischen Gründer wir eben uns auch angeschaut haben. Und das sind ja die, die selber im Ausland geboren sind, also tatsächlich selbst zugewandert sind. Ich glaube, dass gerade diese Menschen schon eine gewisse Risikoaffinität, den Wunsch nach was Neuem, nach einem anderen Perspektive auf Dinge, nach einer anderen Rahmenbedingung haben, wenn sie hier überhaupt herkommen. Die haben einfach weniger Angst und die sind risikobereiter als viele deutsche Gründer das sind. Und deswegen kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass sich so erklären lässt, woher auch das Thema Resilienz und Mindset kommt. Ich glaube, die haben einfach viel weniger Zweifel an den Dingen. Und vielleicht bringen sie auch aus ihrem Herkunftsland eine ganz andere Kultur in Sachen etwas ausprobieren, gegebenenfalls scheitern, was Neues ausprobieren mit.
Das finde ich ganz interessant, weil häufig wird ja gerade auch, wenn es um Innovationen geht und um, ich sag mal, Begeisterung und Mut, auch gerne mal in die osteuropäischen Länder geguckt. Und da spricht man ja gerne gerade nach dem Zusammenbruch des Sozialismus von der Transformationskompetenz, ne? In ostdeutschen Bundesländern, aber gerade eben auch in Ländern wie Ungarn, Polen und so weiter. Das scheint ja wirklich ein Thema zu sein.
Ja, ich glaube, wenn gerade in so Situationen, Sie beschreiben den Osten nach der Wende, da hatten sie keine festen Rahmenbedingungen, an denen sie sich orientieren konnten. Sie hatten auch keine Businesskultur. Sie hatten nicht viel Geld. Sie mussten sich einfach entscheiden, machen sie jetzt hier was vor Ort? Im Osten, in Polen, in Tschechien, gehen sie woanders hin? Ist auch immer eine Möglichkeit, als hochqualifizierter Mensch können sie auch in ein anderes Unternehmen irgendwo wechseln. Oder sagen sie, ich möchte hier bleiben, ich möchte das selber machen und bin einfach auch bereit, jegliche Widerstände, die es gibt, kulturelle, finanzielle, ich hänge mich richtig rein, ich überwinde das, ich möchte das jetzt hier umsetzen.
Sie haben sich ja auch angeschaut, was migrantische Gründerinnen und Gründer in Deutschland besonders gut finden. Was sind denn das für Punkte?
Witzigerweise, glaube ich, unterscheidet das sich gar nicht so stark von dem, was Menschen generell gut finden. Ich glaube, sie finden die Rechtssicherheit gut, sie finden Sicherheit gut. Je nachdem, wo sie sind oder in welchem Lebensphase sie sonst sind, sind natürlich solche Dinge wie gute Schulen, gute Kinderbetreuung und so weiter. Das ist wichtig und das schätzen dann die Gründer hier eben auch.
Was aber interessanterweise wiederum auf der anderen Seite auffällig ist, ist, dass nur die wenigsten Befragten die Rahmenbedingungen für die Fachkräfteeinwanderung als wirklich gut betrachten. Also auch sprachliche Anforderungen und gesellschaftliche Offenheit kommen da nicht besonders gut weg. Woran hapert es aus Ihrer Sicht da am meisten?
Naja, ich glaube, dass in den letzten Jahren unter der letzten Großen Koalition, auch unter der Ampel, schon sehr, sehr viel passiert ist in Sachen Fachkräfteeinwanderung. Da reden wir dann ja nicht über die Start-upper selber, sondern eben über die Arbeitskräfte, die sie dann auch brauchen. Und trotzdem ist natürlich die deutsche Fachkräfteeinwanderung immer noch mit ziemlich vielen bürokratischen Hürden verbunden und auch natürlich mit ziemlich viel realer Bürokratie. Also wenn in einem Gesetz steht, dass eben jetzt zentrale Anerkennungsstellen für Berufsabschlüsse, Studienabschlüsse das alles wahnsinnig schnell machen können, dann heißt das ja immer noch nicht, dass das dann in der Realität auch so ist. Und gerade wenn ich ein migrantischer Gründer bin, der sowieso an der deutschen Bürokratie schon verzweifelt, kann ich mir einfach gut vorstellen, dass es schwierig ist, dann auch in der Zeit, die man nur hat, die entsprechenden Fachkräfte ins eigene Unternehmen dann auch zu holen.
Wir erleben ja gerade, wie anfangs auch schon kurz angesprochen, weltweit einen ziemlichen Rückzug in die Nationalstaaten und eher eine Gegenbewegung zu Diversität und auch zur Einwanderung. Wo liegen denn aus Ihrer Sicht auch gerade jetzt nach dem Report für Deutschland die größten Gefahren in solchen Bewegungen?
Naja, ich persönlich, wir als Stiftung sowieso, wir sind natürlich immer auch für eine Ordnung der Migration gewesen. Insofern hängt jeder Wunsch nach Fachkräftezuwanderung immer auch davon ab, dass es gelingt, irreguläre Migration zu vermeiden oder in solche Bahnen zu gießen, dass Gesellschaften damit auch zurechtkommen, dass sich also nicht in Gesellschaften so eine tiefe Unmut über Zuwanderung im Allgemeinen dann einfach entwickelt, weil so viel nicht gut funktioniert. Und ich glaube, dass das eins der größeren Probleme auch der entwickelten Industrienationen sind, die jetzt alle so ein bisschen so ein Rollback auf den Nationalstaat, auf die Nation, wenn ich das mal so sagen darf, vollziehen. In anderen Regionen der Welt ist das so natürlich überhaupt nicht. Also die Friedrich-Naumann-Stiftung ist ja auch eine global aufgestellte Organisation und da gibt es viele junge, sehr dynamische Gesellschaften, die sich vielleicht früher auch vorstellen konnten, woanders ihr Glück zu versuchen, die aber auch heute durchaus Bewegung in ihren eigenen Ländern sehen und Deutschland oder andere entwickelte Industrienationen eher so als Teil ihrer Lebensplanung, aber nicht im Sinne von, da möchte ich jetzt dauerhaft zuwandern sehen. Und ich glaube, für uns ist das das viel größere Problem, als dass wir uns jetzt zu sehr auf uns selber fokussieren.
Stichwort globale Perspektive. Sie haben ja auch vorhin die USA und Trump angesprochen. Lange Zeit haben ja gerade auch die USA so ein bisschen als Vorbild gegolten für Einwanderungskultur und insbesondere, muss man auch sagen, für Gründerinnen und Gründer. Auch in Ihrer Untersuchung ist es dann am Ende so, dass die USA noch als Vorbild von vielen auch genannt worden sind. Das scheint sich ja nun aber tatsächlich unter dieser Trump-Administration gerade dramatisch zu verändern, wie zuletzt beispielsweise die Debatte über ausländische Studierende in Harvard auch gezeigt hat. Liegt darin vielleicht tatsächlich auch eine Chance, wie man hier und da jetzt auch mal hören und lesen konnte, für Europa und auch konkret für Deutschland?
Die Chance gibt es auf jeden Fall. Es ist ja jetzt schon so, dass sich viele globale Wirtschaftsentwicklungen, Lieferketten und so weiter neu ordnen, wegen der erratischen Verhaltensweisen des amerikanischen Präsidenten, wegen der Art und Weise, wie er Dinge ausspricht, wie er die benennt, wie er die auch mit wirklich so unangenehmen Untertönen einfach verbindet. Ich glaube, da ordnet sich ziemlich viel neu. Da ordnet sich vielleicht wirklich auch die Attraktivität von Standorten neu. Und Deutschland wäre natürlich gut bedient, wenn sie jetzt relativ zügig Programme auflegen, die Gründer oder auch Fachkräfte anspricht, die vielleicht damit mit dem Gedanken gespielt haben, dass sie in die USA gehen, mit auch natürlich hochrenommierten Forschern an Universitäten, die mit dem Gedanken spielen, dass sie in den USA vielleicht nicht ihre Zukunft sehen, weil sie in so einer Atmosphäre, in so einer Stimmung, in so einer Feindseligkeit ihnen gegenüber auch einfach nicht forschen und leben wollen. Nur ich glaube, dann müsste die deutsche Regierung sehr, sehr schnell entsprechende Programme auch auflegen, damit es gelingt, dieses Momentum überhaupt zu nutzen. Sonst wird es einfach woanders hinziehen, weil unser Monitor hat es ja auch gezeigt, Deutschland hat natürlich von der Sprache weiterhin Natur gegeben gegenüber einem angelsächsischen Land, Natur gegeben, einen Nachteil. Und wenn wir das ausgleichen wollen, dann muss das, glaube ich, sehr schnell, sehr dezidiert von der Regierung entsprechend auch angegangen werden.
Jetzt ist die Ihnen nahestehende Partei, die FDP, da nicht mehr beteiligt. Aber es klingt schon nach einem ziemlich deutlichen Wunsch an die Große Koalition oder an, sagen wir mal, SPD, CDU, CSU.
Ja, ich finde das wirklich wichtig, weil wenn man der These folgt, dass Fachkräftemigration und auch migrantische Gründung in Deutschland Teil des Wiederaufstiegs oder des zukünftigen Wirtschaftswachstums dieses Landes ist, dann muss man das entsprechend angehen. Und wenn Sie den Koalitionsvertrag sich anschauen, da ist natürlich jetzt nicht so viel an Aufbruchsstimmung in Richtung Migration zu sehen. Insbesondere das Thema Gründung ist ehrlich eher floskelhaft abgearbeitet. Migrantische Gründer werden als solche gar nicht angesprochen. Wir haben vorhin über die Universitäten gesprochen. Da gibt es tatsächlich einen Satz dazu, dass zukünftig Absolventinnen und Absolventen, dann schon wieder das Wort aus Drittstaaten, die hier eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen haben, bei uns bleiben und hier arbeiten. Aber das ist schon sehr aus der Arbeitnehmerperspektive gedacht und nicht so sehr aus der Gründungsperspektive. Da würde ich mir einfach wünschen, die Regierung fängt ja jetzt erst an, die haben alle Möglichkeiten, jetzt noch die Herausforderungen anzugehen. Und wenn sich Chancen bieten, wie beispielsweise durch eine Verschlechterung der Attraktivität eines Standorts wie Amerika, dann sich zu berappeln und was anzubieten für die Leute, die dann vielleicht zu uns kommen würden.
Das sagt Annette Witte von der Friedrich-Naumann-Stiftung im Brand 1 Podcast. Und wir sprechen noch weiter über die besondere Rolle von migrantischen Perspektiven beim Gründen. Frau Witte, die Basis für Ihre Untersuchung ist ja der deutsche Startup-Monitor. Warum unterstützen Sie als Stiftung diesen ja doch ziemlich spezifischen und genauen Blick auf Migrantinnen und Migranten?
Wir haben ja eine enge Verbindung auch zur Startup-Szene in Deutschland und waren auch immer im Gespräch natürlich mit dem Startup-Verband, der ja die Interessen von Gründern in Deutschland auch besonders vertritt. Und ein Teil dieses Austauschs war immer zu schauen, wo gibt es denn einfach noch analytische Leerstellen, weil natürlich eine vernunftbasierte Politik immer darauf ansetzen sollte, dass man auch mal vielleicht ein Gap irgendwo festgestellt hat. Und es gibt ja schon sehr, sehr viele Untersuchungen auch, woran hapert es bei den Gründungen, woran hapert es beim Wachstum, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und tatsächlich war die Frage der migrantischen Gründer, insbesondere der, die auch im Hightech-Bereich, High Finance, Richtung Einhörner sich entwickeln, das war eine Leerstelle. Und da wir auch als Stiftung immer schon beim Thema Einwanderung, insbesondere Fachkräfteeinwanderung, eines der wichtigsten Potenziale für zukünftiges Wirtschaftswachstum gesehen haben, haben wir eben mit dem Start-up-Verband gemeinsam dieses Projekt gegründet.
Ganz interessant ist ja tatsächlich, wenn man dann genauer reinschaut, dass es wirklich so ist bei den von Ihnen erwähnten Einhörnern, dass da der Anteil der Leute mit migrantischer Perspektive tatsächlich nochmal ein paar Prozentpunkte höher ist als bei den typischen Gründungen.
Ja, das passt total zu dem, was wir vorhin besprochen haben. Risikoaffiner, wachstumsaffiner, nicht stehen bleiben, immer weitergehen, die Chancen nutzen, die sich bieten, bereit sein, ins Risiko zu gehen. Ich glaube, das resultiert dann im Zweifel eben auch aus der höheren Quote bei den Einhörnern.
Was hat Sie persönlich denn eigentlich am meisten überrascht an der aktuellen Ausgabe jetzt?
Also am meisten überrascht hat mich, dass doch bei vielen Kriterien die Unterschiede nicht so riesig dann am Ende sind. Also alle haben es schwierig, Investoren zu überzeugen. Überrascht hat mich so ein bisschen, dass es schwieriger ist, Co-Founder zu finden oder in Netzwerke zu kommen. Also in Netzwerke aus Business Angel, aus Venture Capitalists, Fonds und so weiter. Und das ist natürlich auch etwas, was jetzt nicht so sehr die Politik betrifft, sondern am Ende die Startup-Community verbunden, vielleicht sogar auch mit so Plattformen, wie wir es als Stiftung sein können, daran weiterzuarbeiten. Weil ich glaube, es ist natürlich immer schön, auch nach dem Staat und der Politik zu rufen. Aber gerade beim Thema Netzwerk, woraus ja häufig dann Co-Founder und so weiter, Co-Founding auch entsteht, da kann man vielleicht tatsächlich auch unterhalb der klassischen Politik noch Dinge verändern mit Verbänden, mit Netzwerken, die schon entstehen und bestehen, auch an Universitäten vielleicht.
Das klingt ja tatsächlich eher nach einer kulturellen Frage und dem klassischen Problem, dass Netzwerke sich eigentlich immer eher selbst verstärken und nochmal Leute suchen, die genauso sind wie Sie.
Ja, das kennt man ja aus vielen Bereichen, ist beim Thema Frauen natürlich so ähnlich. Und da kann man natürlich nur hoffen, dass es irgendwann an vielen Stellen auch einfach mal so einen Kipppunkt gibt, weil dann inzwischen die Diversität einfach so groß ist, dass es keine Rolle mehr spielt, ob jemand jetzt in der ersten Generation zugewandert ist, weil es natürlich auch noch genug Gründer gibt, die nicht erste Generation Zuwanderer sind, aber trotzdem Migrationswurzeln haben und die auch offensiv natürlich leben. Und ansonsten, wir sind immer bereit, solche Netzwerke auch zu unterstützen und sichtbar zu machen. Und wenn alle der Meinung sind, dass das jetzt etwas ist, was Deutschland wirklich braucht, um sein Wirtschaftswachstum, das von Kanzler Merz auch gewünschte Steigerung des Potenzialwachstums zu erreichen, dann müsste das eigentlich auch gelingen.
Das heißt aber, diese Sichtbarkeit ist schon auch weiterhin wichtig.
Ich glaube, dass Sichtbarkeit von Diversität immer wichtig ist. Damit meine ich nicht, dass man in Überzeichnungen jetzt auf Teufel komm raus das so macht, aber eine Sensibilität in Sichtbarkeit von anderen Wurzeln von Diversität ist schon wichtig, weil ich glaube, alle Menschen brauchen Role Models. Wenn sie wollen, dass Dinge eine neue Normalität werden, dann müssen sie eben einfach auch normal sein.
Stichwort neue Normalität. Wir beschäftigen uns ja in diesem Monat hier im Podcast vor allem mit Zukunftsperspektiven auf dem Arbeitsmarkt. Und wenn Sie jetzt mal in die berühmte Glaskugel schauen, 5 Jahre, vielleicht sogar 10 Jahre in die Zukunft, sehen Sie da eine weitere Normalisierung und Integration von den migrantischen Perspektiven in der Startup-Landschaft in Deutschland?
Also ich glaube schon, die Gesellschaft generell wird an vielen Stellen noch diverser auch werden. Wir werden damit umgehen müssen. Ich glaube, es ist jetzt eigentlich schon ein Punkt erreicht, wo das nicht zurückgedreht werden kann. Immer natürlich auch eine politische Stabilität vorausgesetzt. Die politische Mitte in Deutschland, die sich bei allen Unterschieden auch im Einzelfall trotzdem weiter darauf einigen kann, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, dass Menschen mit Migrationshintergrund hier eine Rolle finden können, dass sie willkommen sind, wenn sie sich hier einbringen wollen als Fachkraft, als migrantischer Gründer, dann denke ich, dass wir in 10 Jahren da auf jeden Fall noch mal mehr Normalität haben. Also wenn ich nämlich 10 Jahre zurückgucke, würde ich sagen, dass jetzt hier Deutschland an vielen Stellen doch auch deutlich diverser geworden ist. Und zum Beispiel für uns als Stiftung kann ich das auf jeden Fall sagen, wir sind viel diverser geworden, als wir das vielleicht früher waren.
Das sagt Annette Witte von der Friedrich-Naumann-Stiftung im Brand 1 Podcast und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und wenn ihr Lust auf mehr Inspiration zum Thema Arbeitsmarkt habt, dann hört doch gern in unsere letzten Gespräche rein. Da geht es zum Beispiel um den internen Arbeitsmarkt bei Bayer oder die Frage, warum wir trotz oder vielleicht sogar wegen all der digitalen Tools kaum noch unsere eigentliche Arbeit erledigen. Solltet ihr andersrum das Gefühl haben, dass euch unser Podcast hier hilft und vielleicht sogar Inspiration für eure Arbeit gibt, dann lasst uns gern bei Apple Podcasts oder Spotify 5 Sterne für unsere Arbeit da. Seit gut 2 Monaten hören wir ja hier am Ende einer jeden Episode eine Veränderungsgeschichte und zwar aus euren Reihen. Uns interessiert nämlich, was euch ganz persönlich verändert hat, was ihr gern beispielsweise früher gewusst hättet oder was ihr heute in eurem Arbeitsleben anders macht als vorher. Schickt uns dafür einfach eine Sprachnachricht an digital@brand1.de und Carina hat das schon gemacht und deshalb wird sie an dieser Stelle auch belohnt. Hören wir doch mal rein in Carinas Geschichte.
Ich bin Carina Reisnegger und ich habe hautnah miterlebt, wie schwierig es für Menschen mit Behinderungen ist, einen Wohnort zu finden, der ihnen ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Ich engagiere mich im Verein Zukunft trotz Handicap, der Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen primär regional im Großraum München unterstützt, als ehrenamtliche Sprecherin und ich bin selbst Schwester eines Autisten. Lange Zeit hatten wir keine gute Wohnperspektive für meinen Bruder. Die Wahrheit ist, es gibt wenige Angebote und noch weniger wirklich passende. Unsere Vereinsvorsitzende Andrea Harnisch hatte dann 2013 die Vision, wir bauen selbst so ein Haus. Und daraufhin startete sie eine Elterninitiative. Es fanden sich Gleichgesinnte mit vielen Ideen und der Verein wurde gegründet. Innerhalb von 4 Jahren konnte dann das inklusive Wohnprojekt für 27 junge Erwachsene verwirklicht werden. Und es hat sich gelohnt, denn es ist kein Heim, sondern ein Zuhause. Warum sage ich das? Er wohnt in einem Einzelapartment mit eigenem Bad, also hat er Privatsphäre und Eigenständigkeit. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Bewohner, die auch als Ehepaar zusammenleben. Die Wahlfreiheit und Selbstbestimmung werden hier explizit gefördert. Er kann seine Tür schließen und seine Ruhe genießen, aber gleichzeitig ist es auch ein Ort, an dem soziale Kontakte natürlich entstehen können, weil die Apartments in kleineren Wohngruppen mit Gemeinschaftsräumen gegliedert sind. Wenn er Assistenz benötigt, hat er eine 24-Stunden-Betreuung von einem etablierten Träger. Aber es gibt jetzt keinen starren Pflegeplan, der allen übergestülpt wird. Das größte Glück ist, dass er in der Gemeinde bleiben konnte. Das Wohnhaus wurde ohne öffentliche Gelder von Angehörigen finanziert und trotzdem wurden 2 Plätze an Gemeindemitglieder mit weniger Mitteln vergeben, mit Hilfe einer Stiftung. Ich hätte gerne früher gewusst, dass eine gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde nicht selbstverständlich ist. Wir hatten großes Glück, dass wir das Projekt in Höhenkirchen, Siegertsbrunn, realisieren konnten. Und wir merken auch, wie schwierig es ist, neue Baufläche für weitere Wohnprojekte zu finden. Der Bedarf ist da, aber es braucht Mut, Ausdauer und vor allem die Unterstützung der Politik und der Gesellschaft. Das größte Learning und Erfolgserlebnis für alle Beteiligten ist, dass es möglich ist, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen und dass eine Gruppe engagierter Menschen, die zusammenkommen und an Problemen tüfteln, wirklich etwas verändern und neue Wohnformen vorantreiben kann.
Die ganz persönliche Veränderungsgeschichte von Carina. Ich danke fürs Teilen und alle anderen erinnere ich einfach nochmal kurz daran, dass eure Geschichte schon die nächste sein kann, hier im Podcast. Schickt dafür einfach eine Sprachnachricht an digital@brand1.de. Und Stichwort digital, unsere beiden digitalen Radiostreams von Detektor FM, den Wort und den Musikstream, könnt ihr weltweit hören und in ganz Sachsen auch im Digitalradio in DAB+. Zumindest bei Radio und Podcast kann ich persönlich mit absoluter Sicherheit sagen, dass digital wirklich besser ist. Den Beweis dafür treten wir hier im Podcast schon am kommenden Freitag wieder an. Anfang Juni können wir uns also hier wieder hören. Kommt gut durchs Wochenende oder wenn ihr etwas zeitversetzt hört, möglicherweise auch durch die Woche. In diesem Sinne, gern bis zum nächsten Mal. Tschüss!
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion: Stefan Ziegert, Katja Stamm und Gerolf Meyer. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.